Zum Thema der Tag des Menschensohnes lese ich uns aus dem Evangelium gemäß Lukas die Verse 20 bis 37. Kapitel 17, Verse 20 bis 37. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beachten kann. Man wird auch nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einer der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, um nach dem, was hinter ihm ist, zu sehen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie fingen an und fragten ihn: Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen: Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Wir wollen beten. Ja, lieber Vater, du freust dich über die, die Ehrfurcht haben vor dir und deinem Wort, die dein Wort ernst nehmen, das, was du sagst. Und wir wollen uns bewusst auch deinem Wort, deinen Gedanken, deinem Licht stellen, uns ins Licht stellen lassen, in deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass das auch heute Abend in dieser Bibelstunde geschehen darf, durch deine Gegenwart, durch dein Wort, und dass du unserem Bruder Gnade gibst, von dir her zu reden, dass du durch deinen Geist ihn bewegst, sein Herz, seinen Mund führst, dass er sagt, was zu sagen ist, und verschweigt, was zu verschweigen ist. Danke für deine Treue. Danke, dass du in Sonderheit ein Gott der Elenden und Schwachen bist, der Verzagten und Verzweifelten, der Niedergeschlagenen, der sich verlassen Fühlenden. Danke, dass du auch denen nahe bist, die jetzt in schwierigsten Verhältnissen im Nahen Osten sein müssen, im Iran, im Libanon, in Israel und wo es auch sein mag. Und hab du besonders Dank auch für unsere Geschwister, die in der Armee dienen, gegen die Hisbollah, vielleicht auch als Kampfpilot. Du weißt um die Sorgen der Eltern, du weißt um die Sorgen in der Gemeinde. Danke, Herr Jesus, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen. Und dass aufs Letzte gesehen du mit allem, was du dir vorgenommen hast, zum Ziel kommst. Und so danken wir dir auch für unsere Gemeinschaft heute Abend. Segne den Lauf deines Wortes, Wir danken dir für all die, die sich heute unter deinem Wort versammeln. Danke, dass das noch frei und unverboten geschehen darf, dass wir die Zeit auskaufen dürfen in der Gemeinschaft, im Dienst und im Wort. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen.
Ja, begrüße wieder alle ganz herzlich zu diesem Abend hier im Saal und auch zu Hause an den Endgeräten. Die können die Beine schön hochlegen. Hier ist dann nicht mehr Platz, noch zu stehen, aber sei es drum. Das wird das Thema sein heute Abend, der Tag des Menschensohnes. Und ich folge einem Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 20 bis 37. Wann kommt das Reich Gottes? Das war die Frage der Pharisäer. Nun, der Hintergrund zu dieser Frage ist eine ganz bestimmte Begebenheit. Ich werde sie gleich schildern. Es ist immer hilfreich, wenn jemand eine gute Frage an der richtigen Stelle stellt. Ein guter Lehrer kann den Anlass aufnehmen und auch denen, die nicht laut gefragt haben, aber auch die Fragezeichen im Hinterkopf haben, denen, die unsicher sind, denen kann er dann seine erklärende Antwort geben. Also, wann kommt das Reich Gottes? Und sie wird von einer ganzen Gruppe gestellt, das heißt, eine ansehnliche Gruppe von Pharisäern ist zu diesem Zeitpunkt anwesend. In der Nähe waren sie ja immer, aber diesmal scheint eine ganze Abordnung ihn zu umdrängen. Und das ist nach dem Wunder an den 10 Aussätzigen sehr gut nachvollziehbar. Jesus greift die Frage auf, aber es fällt auf, dass der fragenden Gruppe der Pharisäer zwar sehr präzise, aber nur sehr knapp geantwortet wird, mit nur 3 Sätzen. Die Jünger bekommen dann eine längere, ausführliche Antwort. Hintergrund der Frage, das Setting, diese Heilung der 10 Aussätzigen. Also diese Frage, wann kommt das Reich Gottes, ist angesichts dessen, was gerade geschehen war und was ihnen auch bekannt war, im Grunde eigentlich unverständlich. Sie haben es gerade selbst als Zeugen miterlebt, es wurde bei den Priestern dokumentiert, 10 Aussätzige sind zugleich gesund geworden. Und das war eigentlich ein Wunder, das jeden Zweifel beseitigen musste. Die Heilung von Aussatz war ein Zeichen dafür, dass der Messias gekommen war. Heilung von Aussatz, das kann nur Gott vollbringen. So etwas würde Gott eines Tages durch den Messias tun, wenn er das Reich Gottes zu den Menschen bringt. Heilung von Aussatz war ein Zeichen dafür, dass Messias gekommen war. Das hatten die pharisäischen Lehrer übrigens auch selber so gelehrt. Aber als es tatsächlich so geschieht, weigern sie sich, die Lehrer und ihre Jünger, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Gefangen in ihren Vorstellungen sind die blind und taub für das, was sich vor ihren Augen und Ohren abspielt. Da war zum einen durchaus eine teilweise glühende Erwartung des Reiches Gottes. Aber dieses Reich Gottes, es kam so völlig anders. Sie hatten es nicht so erwartet, wie es nun eben geschah. Da war dieser Zimmermann und Wanderprediger und im Hinterkopf die Frage, wo hat denn der eigentlich studiert? Wo hat er seinen Master gemacht? Darum heißt er auch Meister. Und er hatte sich ständig an die einfachen Menschen gewendet. Der Wanderprediger und Zimmermann kümmerte sich mehr um den inneren Menschen als um die Veränderung der äußeren Verhältnisse. Sie hatten was anderes erwartet als dieses geduldige Hingehen zu völlig nebensächlichen und ungelehrten Dorfbewohnern in Galiläa, denen er die liebevolle Einladung zu einer inneren Umkehr brachte. Da waren die Zeichen, die freundlichen, die liebevollen Taten eines demütigen, bescheidenen Menschen, der nicht nur den Leib heilte, sondern sich auch um die Seele kümmerte. Er begegnete den Menschen mit persönlicher Wärme und Herzlichkeit, gerade auch Gescheiterten und Gefallenen. Er war für alle unglaublich nahe und nahbar. Das Denken der Pharisäer, da ist die Frage nach dem Reich Gottes auf äußerliche Umstände gerichtet, ausgesprochen politisch und national besetzt. Und weil sie so sehr in ihren festgefahrenen Vorstellungen gefangen sind, fällt es ihnen so schwer, noch etwas ganz Neues und anderes über Gottes Wesen und Handeln aufzunehmen und sich darauf einzulassen. Aber worauf warteten dann die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten und alle, die von ihnen geprägt waren? Nun, das war tatsächlich eine Mischung aus dem, was aus den Heiligen Schriften abgeleitet werden konnte, aber es war erweitert um viele Beimengungen, Spekulationen, Erwartungen, Fantasien. Doch sie hatten eine Erwartung, sie kam zum Teil aus der Schrift, aber sie war im Wesentlichen eine ganz andere Kategorie und das war ganz stark geprägt von dem, was man apokalyptische Vorstellungen oder apokalyptische Erwartungen nennen konnte. Die Hoffnungen, die sie hatten, die wurden vor allem durch die apokalyptische Literatur der vergangenen 2-3 Jahrhunderte genährt. Und darin träumten immer mehr Juden von einem Eingreifen Gottes in ihre Geschichte. Und durch dieses Eingreifen Gottes würden sie endlich den Platz in der Geschichte bekommen, den sie aus ihren alten Verheißungen ableiteten. Und es gibt viele solche Entwürfe über diese apokalyptische Literatur. Ich gebe nur ein paar Anhaltspunkte. Dem Kommen des Messias, so dachte man, würde eine Zeit furchtbarer Trübsale vorausgehen. Als Zeichen der Geburtswehen einer neuen Zeit. Schrecken würden über die Welt hereinbrechen. Alle sittlichen Maßstäbe würden zunichte und die Welt insgesamt zu einem Chaos werden. In dieses Chaos würde dann Elia als Bote und Vorläufer des Messias kommen und heilen, was zerbrochen war. Das Chaos in Ordnung verwandeln und so dem bald kommenden Messias den Weg zu bereiten. Und danach werde der Messias kommen, eine göttliche, übermenschliche Gestalt, die in die Geschichte eingreift, um die Welt zu erneuern und dem Volk seinen ihm zustehenden Platz zukommen zu lassen. Die Völker wiederum würden sich verbünden und gemeinsam gegen den Helden Gottes anstürmen. Das Ergebnis dieses Kampfes wird die völlige Vernichtung feindlicher Mächte sein. Und daran würde sich die Erneuerung Jerusalems anschließen, wobei man entweder an eine Reinigung und Läuterung der gegenwärtigen Stadt dachte, Tempelreinigung im Hinterkopf behalten, oder überhaupt auf ein neues Jerusalem hoffte, das vom Himmel herabkommen würde. In der ganzen Welt verstreut lebende Juden würden ins neue Jerusalem heimgeholt werden und Israel würde zum Mittelpunkt der Welt werden, alle Welt von Israel aus regiert. Alle feindlichen Völker würden unterworfen werden, wobei man sicherlich auf Strecken auch an eine friedliche Unterwerfung dachte. Häufiger jedoch heißt das Schicksal der Heiden völlige Vernichtung. Und danach wird endlich die neue Zeit des Friedens, der Güte und des Heils anbrechen. Das waren also so Erwartungen, die man hatte. Das geisterte in den Köpfen herum, bewegte die Herzen. Und die Frage ist natürlich als nächstes B, die Antwort Jesu an die Pharisäer. Und er sprach zu ihnen, den Pharisäern, und sagte, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Manche Übersetzungen haben mit äußeren Zeichen, aber das trifft es nicht wirklich. Es kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Und da steht im Griechischen ein sehr seltenes Wort, Parateresis. Und das heißt so viel wie sich auf die Lauer legen, versuchen, wie ein Spion Geheimnisse herauszufinden. Im klassischen Griechisch heißt es dann auch, die Zukunft als Zeichen vorhersagen, kann sich auch auf jede Form von Wahrsagerei beziehen. Man sieht, erkennt, aber sagt Jesus, man sieht und erkennt und nimmt das Reich Gottes nicht dadurch wahr, dass man sich auf die Lauer legt, um nach einigen sensationellen Zeichen Ausschau zu halten. Es kommt auch nicht über Geheimnisse oder im Verborgenen, sodass nur wenige Eingeweihte es bemerken oder wissen. Und auch mittels Berechnungen, Kalkulationen über Daten und Perioden und Weltzeitalter werdet ihr nicht erkennen, wann und wo Gottes Herrschaft begonnen hat. Das gilt damals und es gilt auch für heute. Aber das Wort heißt noch etwas. Das eine ist, hinter den Vorhang gucken, spekulieren, spionieren, es irgendwie rauskriegen. Und er sagt, es wird so nicht kommen, dass man es beobachten kann. Das Wort bedeutet aber auch, nicht mit der Beachtung oder Beobachtung von Regeln wird das Kommen des Messias beschleunigt und herbeigeholt. Pharisäer erwarteten, dass der Messias an einem Rüsttag zum Passafest kommen würde. Und je besser man sich richtig darauf vorbereitete, desto eher kommt er. Das Datum, das ja bereits feststand, ist nur deswegen bisher versäumt worden, weil die Tora nicht beachtet worden war. Und da die Passahzeit sich näherte, war die Frage wieder sehr gegenwärtig, ob der Messias an diesem Passafest erscheinen würde. Jesus, woran können wir erkennen, ob es bald losgeht? Diese ganze Vorstellungswelt hat sich in vielerlei Formen wiederholt. Messias kommt, so sagten die Juden, wenn alle den Sabbat halten. Das ist ein todsicheres Programm dafür, dass er niemals kommen wird. Wenn alle nur koschere Speise essen und wenn endlich alle Gesetze halten. Aber das Kommen des Messias ist nicht von einer erreichten Form von Frömmigkeit abhängig. Und Jesus sagte, nicht sieht hier oder siehe dort. Man lässt und man kann es nicht an diesem oder jenem markanten Ereignis oder Geschehen ablesen, so einem Kipppunkt, so wie man das heute nennen würde. Was richtet Jesus eigentlich den Pharisäern aus? Nun, es ist ganz einfach. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jetzt gegenwärtig. Anwesend in eurer Mitte, hier und jetzt greifbar. Es fängt hier und jetzt an und es wird sich noch weiter im Kommen ausdrücken. Ihr habt es vor euren Augen. Wo Jesus ist, da ist Gottes Herrschaft präsent. In ihm ist das Reich gegenwärtig, angebrochen, nahe herbeigekommen. Die Übersetzung, die wir manchmal auch lesen, inwendig in euch, ist zwar einladend und verlockend, reicht aber nicht aus. Viel besser ist, es ist bei euch, unter euch, in eurer Mitte. Es ist in Jesus zu ihnen gekommen, um von ihnen ergriffen zu werden. Und Jesus hat schon eine Weile in das Reich Gottes eingeladen, verkündigt, dass es durch ihn in diese Welt gekommen ist. Sie hofften auf große, sensationelle, sichtbare Ereignisse, sahen nicht, was vor Augen war. Und egal, welche Zeichen und Wunder Jesus tat, es genügte nicht. Festgefahrene Vorstellen verhindern das Begreifen. Aber sagt Jesus, es ist mitten unter euch. Ihr habt es vor Augen. Ihr müsstet nur genau hinschauen. Also wo er ist, ist das Reich Gottes gegenwärtig. Aber die Pharisäer sehen nicht, was sie vor Augen hatten. Und dann noch die Antwort an die Jünger. Wichtiger als die Pharisäer sind Jesus natürlich seine Jünger. Sie sind übrigens auch Kinder ihrer Zeit und durchaus und sehr geprägt von den wilden politischen, oft fantastischen, manchmal idealistischen und sehr wirklichkeitsfernen Ideen der Zeit, in der sie leben. Er aber sprach zu den Jüngern. Er redet ausdrücklich die 12 an und den sie umgebenden größeren Kreis von Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Nun, was hat er ihnen zu sagen? Vorsicht, sagt er, vor falschen Tröstungen durch angeblich sichtbare Erscheinungen Jesu. Es werden Tage, Hemera, kommen, oder Zeiten kann man auch sagen, in denen ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes. Oh ja, ich verstehe es. Es werden Zeiten kommen, in denen ihr euch voller Sehnsucht wünschen werdet, wäre doch Jesus jetzt hier, wie er damals da gewesen ist. Käme er nur einen einzigen Tag, greifbar, sichtbar, anfassbar zu uns. Aber es wird nicht geschehen. Und Jesus sagt das sehr ernüchternd, ihr werdet ihn nicht sehen. Das ist eine ziemlich deutliche Absage an Sichtbarkeiten, eine sehr klare Ansage an die Jünger, sich nicht auf äußerliche Phänomene zu stützen. Es wird Zeiten geben, in denen ihr euch das Kommen Jesu herbeiwünschen werdet. Aber er wird nicht nach euren Wünschen kommen. Sicher auch, werdet nicht so vorbeschäftigt mit der Frage nach prophetischen Zeichen der Zeit, dass ihr euch darin verliert. Vorfreude, Sehnsucht nach Kommen Jesu, der Wunsch, endlich bei ihm zu sein, das sind alles Begleiterscheinungen der Liebe zu ihm, durchaus verständlich. Aber eigentlich spornt diese Liebe an, so zu leben, dass er jederzeit kommen kann. Und ich denke, wir sollten eher bei einem guten Werk von ihm überrascht werden, als bei der Berechnung von Tabellen, über denen wir die nächsten Mitmenschen um uns her vernachlässigen. Das nächste, was er anspricht, in diese drängende Sehnsucht werden sich Betrüger, Irrlehrer, falsche Erlöser zwängen und anbieten. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Sie werden sagen, an diesem oder jenem Ort ist der Menschensohn erschienen. Und das wird einen intensiven Pilgertourismus in Gang bringen. Gibt es übrigens heute einige Figuren, die die Szene bevölkern. Ich gehe nicht darauf ein. Und sie werden in immer neuer Weise sagen, sieh da oder sieh hier. Und sie werden immer neue, besondere Ereignisse finden. Und es wird viele falsche Propheten und Prophezeiungen geben. Aber liebe Leute, verlauft euch nicht in einem Wundertourismus. Lauft nicht zu denen, die falsche Propheten sind, hin. Klar ist aber, seine Wiederkunft wird ein spektakuläres Ereignis sein, nicht ein mildes Abendlicht. Denn wenn Jesus kommt, wird jeder es merken. Wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Jesus weist auf die Eigenarten eines anständigen Blitzes hin. Er ist sehr hell, das heißt unübersehbar. Er blitzt plötzlich auf, füllt den ganzen Horizont von einem Ende zum anderen mit einem einzigen hellen Leuchten. So wird sein Kommen in Herrlichkeit sein, wenn er zum Gericht und zur Erfüllung aller Verheißungen erscheinen wird. Und es wird die ganze Welt betreffen, nicht nur eine kleine Nische, Ecke oder einen Winkel. Es wird nicht mehr im Verborgenen sein, auch nicht mehr in irgendeinem Untergrund. Es wird plötzlich und unerwartet sein und werden den Tag und die Stunde nicht wissen. Egal, was man sich an Berechnungen zurechtlegt. Ich werde den Hörern von der prophetischen Woche noch so eine Liste beilegen zum Thema Irrtümer der Endzeitspezialisten. Gibt es auch ein Buch von Franz Graf Stuhlhofer, lohnt sich zu lesen. Und manches ist ausgesprochen erheiternd. Es wird plötzlich sein, man wird es nicht wissen. Natürlich, ein Blitz hat auch seine Vorzeichen, man sieht das. Wenn sich am Himmel die Wolken immer dunkler färben, hört das Grollen des nahenden Gewitters. Man kann nicht exakt den Moment bestimmen, wohl aber wissen, da braut sich etwas zusammen. Jünger Jesu werden nicht unvorbereitet sein, wenn sie wachsam sind. Davor aber kommt noch was anderes. Das Reich Gottes kommt auf dem Weg des Kreuzes. Zuvor aber, sagt der Text, zuvor wird der Menschensohn verworfen, zuvor wird ihm Leid angetan, zuvor muss er leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ehe es dazu kommt, das zweite Kommen, seine Wiederkunft, wird der Menschensohn von dieser hier anwesenden Generation seines Volkes viel erleiden und verworfen werden. Es bezieht sich deutlich auf die unmittelbare bevorstehende Zukunft, auf die Passion beim kommenden Passafest. Das heißt aber natürlich noch mehr. Vor der Herrlichkeit stand bei Jesus das Leiden. Vor der Herrlichkeit des Reiches Gottes steht das Leiden um des Reiches Gottes willen. Gilt übrigens auch für uns. Und dann redet er davon, dass es ein deutliches, weltweites, globales Kennzeichen seines nahenden Kommens geben wird. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs und Lots, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Zu der Zeit, wenn Messias kommt, wird ein Kennzeichen alles dominieren. Ein Zeichen wird das Zeichen der Zeit schlechthin sein. Und das wird nichts sensationell Neues sein, sondern es wird das älteste und typischste Problem für das Reich Gottes in den Herzen der Menschen sein. Das Besondere daran wird sein, es wird zu einer weltweiten Lebenshaltung geworden sein. Es wird sein wie zur Zeit Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten. Und wie zur Zeit Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie pflanzten, sie verkauften, sie bauten. Auf diese Weise wird es auch gehen, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Und das Interessante ist hier natürlich, in der Aufzählung Jesu ist kein Hinweis auf das besonders Dunkle, Monströse und Böse, das in den Zeiten der Flut und Sodoms und Gomorras im Alten Testament dominierte und zum Gericht Gottes führte. Nein, es ist eine andere Gefahr. Ein anderes Kennzeichen wird vorherrschen und dabei so nebensächlich erscheinen, dass es nicht einmal wahrgenommen wird. Was kommen wird, ist nicht abgrundtiefe Bosheit, sondern absolute Diesseitigkeit. Nein, nicht ein letzter Ausbruch an Bosheit, sondern eine alles durchdringende Gleichgültigkeit, Stumpfheit, Ergebenheit an das völlig Diesseitige und Verfallensein an die Welt, das wird die letzten Tage der Menschheit bestimmen. Die zentralen Fragen des Lebens, um die alles kreist, werden sein Essen, Trinken, Sex, Handel, Verteilung, Wirtschaft, Unterhaltung und sonst nichts, bis es zu spät ist. In Jesu poetischer Erzählweise liegt ja auch einiges an verborgener Ironie. Heiraten spielte zur Zeit des Noah eine ziemlich große Rolle, diente dabei sehr eigenartigen Zielen, diese Riesen. Ja. Die Leute von Sodom und Gomorra waren sexuell ja eher in eine andere Richtung orientiert, aber sie waren großartige Händler, versorgten von ihren fruchtbaren Auen her die umliegenden Völkerschaften. Sie waren sehr wohlhabend geworden, waren auch der fleißige Bauleute und sie bauten auch noch am Tag vorm Untergang an ihren neuen Häusern. Das wirklich Alarmierende aber an Jesu Prophetie über die letzten Tage der Welt ist, komplett ans Irdische, diesseitige, jetzige Verfallen, als ob es sonst nichts gäbe, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Selbst die ständige Ermahnung, die von dem Bau eines gewaltigen Schiffes mitten auf trockenem Land ausging, die warnenden Zeichen des rasanten Verfalls der Gesellschaft, die sich übersteigenden Superlative an Intelligenz und Macht, das wurde zur Gewohnheit. Und man nimmt nichts mehr wahr, es wird alles ersäuft in der Befasstheit mit der nächsten Mahlzeit und der nächsten Paarung. An dem Tag aber, da Lot aus Sodom ging, übrigens zweimal hier ein Hinweis, dass es einen Exodus aus der Welt der letzten Tage geben wird, ehe sie untergeht. Noah besteigt sein Schiff. Lot rennt noch einmal durch die Stadt, um seine potenziellen Schwiegersöhne mitzunehmen. Aber niemand nahm die Warnungen ernst, weil die Tages- oder Nachtgeschäfte vor der Hand wichtiger waren. Und dann fügt Jesus hinzu, wer an jenem Tag des Menschensohns auf dem Dach ist und seinen Hausrat im Haus hat, steige nicht herunter, um ihn zu holen. Und auch wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau, und wir wissen, dass sie durch ihr Umwenden dann zu einer Salzsäule erstarrte. Wer schon einmal in Israel gewesen ist, dem werden mindestens 5 verschiedene Stellen gezeigt, wo so eine Säule irgendwo aufragt und wo man dann sagt, dass da die Lotte drinnen ist. Das Bild, von dem Jesus hier ausgeht, das ist das Bild einer Stadt, ehe sich der Belagerungsring um sie schließt oder ein Vulkanausbruch sie verschüttet. Jede Verzögerung bei der Flucht ist verhängnisvoll. Verzögerung entsteht, wenn jemand daran denkt, dass er noch wertvolle Dinge zu Hause liegen hat. Aber egal, wo jemand auch ist, in dem Augenblick ist nur eins wichtig: das bloße Dasein retten. Und wer sich trotz des Ernstes der Lage doch für seine 7 Sachen entscheidet, beweist damit, dass die Dinge längst für ihn Götzen sind. Und sie haben Macht über einen Menschen und kosten das Leben. Also lasst los, was ihr nicht festhalten könnt. Es wird ein Tag kommen, an dem alles Materielle nebensächlich wird und an dem man sich besser nicht mehr nach der Vergangenheit umschaut. Die wahre, rettende Weisheit wird Treue gegenüber dem Herrn und seinem Zeugnis sein. Wer noch an den einen oder anderen irdischen Besitz für wichtiger hält als sein Leben, der wird sein Leben verlieren. Und darum sagt Jesus auch, wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Lukas 9, 24, da steht es dann so, dass wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Seele steht hier wahrscheinlich für alles, was uns wichtig ist, unser Leben eben ausmacht. Und nur wer den Blick von sich gelöst hat, wird sich behalten. Ich denke, wir brauchen ein neues Begreifen dessen, was Weltlichkeit ist, was mit Verdiesseitigung gemeint ist und wie sie auch uns gefangen genommen hat, wie es auch bei uns im Glauben vor allem um uns selbst und unser Wohl geht. Und ich will jetzt hier nicht ins Moralisieren kommen, aber ich füge eine schlichte und freundliche Einladung an zu einem Leben, das einfach ist, zu einem Leben mit leichtem Gepäck, damit man besser für das Reich Gottes unterwegs sein kann. Dass unsere Hände sich nicht an die Dinge klammern, sondern frei sind, dass Gott sie mit seinen Dingen füllen kann. Gell, und in der Bergpredigt, da lesen wir es schon sehr eindeutig, es gibt eine knallharte Alternative. Du kannst nicht zwei Herren dienen, du wirst den einen lieben, den anderen hassen, an den einen hängen, den anderen wirst du verachten. Kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Diese Entscheidung muss immer wieder neu getroffen werden. Sie ist überhaupt nicht einfach. Es ist schwer, geistlich zu leben in einer materiellen Welt. Und es ist immer schwer zu unterscheiden, was ist die Mitte unseres Lebens und was sind nur die Mittel. Und in der Offenbarung habt ihr natürlich in Kapitel 18, Vers 4, diese Aufforderung, diesen Ausbund an Weltlichkeit Babylon hinter sich zu lassen. Geht aus von ihr. Und von dieser Hure Babylon wird auch gesagt, dass sie das Blut der Heiligen getrunken hat. Muss nicht unbedingt Martyrium gewesen sein, sondern es kann auch ganz einfach gewesen sein, dass sie den Heiligen das Blut ausgezogen hat und dass die Heiligen ihr verfallen sind. Und ich stelle es halt immer wieder auch fest, dass manche Leute zu uns auch gekommen sind mit einer durchaus interessanten Berufung, die nehmen wir auch immer ernst. Als wir ihnen aber unser Gehaltsschema vorgelegt haben, hat sich diese Berufung dann doch ganz schnell auch relativiert. Und wir haben es auch erlebt bei Leuten, da hat die Frau gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir unser schönes Häuschen im Schwabenland aufgeben und dann in eine kleine Wohnung am Schloss ziehen. Aber das ist es natürlich. Was hält uns gefangen? Und wie gesagt, einfaches Leben, sich nicht klammern an die Dinge, die Hände frei bekommen, damit Gott sie mit seinen Dingen füllen kann und sich entscheiden, den Herrn lieben, nicht den Mammon, sich auf ihn verlassen, nicht auf die Kohle. Dann redet Jesus noch davon, dass es eine große Scheidung geben wird. Vers 34 dann, ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Das Annehmen, Paralambano, das ist ein Wort, das heißt so viel wie zu sich nehmen, annehmen, an sich ziehen. Die andere wird preisgegeben, aphiemi, wörtlich fortgesandt oder weggesandt, so wie jemand bei einer Scheidung auch entlassen und fortgesandt wird. Und Jesus macht klar, es wird eine große Scheidung geben. Gott weiß, wer wirklich sein Jünger ist, wer Jünger des Herrn Jesus ist und wer es nur dem Schein nach ist, wer wirklich nachfolgt und wer nur eine Zeit lang mitgelaufen ist vielleicht. Äußerlich kann das ganz nah beieinander sein. Man kann das Bett teilen, aber nicht unbedingt den Glauben. Man kann das Gleiche tun, und doch nicht dem gleichen Herrn gehören. Und dann wird einer angenommen werden und der andere fortgesandt zur Verurteilung. Und das Ganze wird übrigens auch wieder weltweit sein, nicht? Bei den einen ist es gerade Nacht, bei den anderen ist es am Morgen oder am Tag. Wenn der Herr plötzlich erscheint, hat sein Kommen auch Folgen für die ganze Erde. Letztes, Herr, wo, sagt der Text, oder Herr, wohin? Und Jesus gibt eine interessante Antwort, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Scheint eine seltsame Frage zu sein. Es könnte bedeuten, dass die Jünger, wenn sie schon keine Zeichen der Zeit bekommen, doch wenigstens eine Ortsangabe der Ereignisse haben möchten. Also nicht das Wann, sondern das Wo. Wo wird das mit dem Kommen und dem Gericht sein? Wo wird das alles stattfinden? Wohin geschieht dieses Fortnehmen? Wo wird das Gericht sein? Und Jesus antwortet mit einem Sprichwort, das hat eine Anlehnung an Hiob 39, Vers 30, so im Hintergrund. Wo Erschlagene liegen, da ist er. Also wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Wo ein toter Körper liegt, das sieht man an den Geiern, die sich am Himmel darüber sammeln. Vielleicht ist es auch ein Bild für zunehmendes Verrotten und Verfallen. Auf die Frage der Jünger, wo das Gericht stattfinden wird, antwortet der Herr, dass es da sein wird, wo sich tote Körper, das Aas, befindet. Und ein toter Körper ist ein Körper ohne Geist. Gemeint sind damit Menschen, die Gott in der Person Christi verworfen haben. Und für jeden, der kein Leben aus Gott hat, also ein toter Körper ist, wird das Gericht herabkommen wie ein Adler oder wie ein Geier, denen die Beute eben nicht entgeht, weil sie leblos ist. Also, wenn ihr wissen wollt, wo und wann sich das Gericht zusammenbraut, schaut nach oben. Dort, wo ihr die Geier kreisen seht, da dürft ihr wissen, es ist bald soweit. Ich habe in meinen Notizen noch zwei Worte stehen. Positiver Schluss, Fragezeichen. Ja, der Text hört hier auf, bricht hier ab. Und ich kann uns einfach nur einladen und Mut machen. Wir dürfen uns freuen auf diesen Tag, wenn er kommt. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, vorbereitet zu sein. Und das noch Bessere, was uns passieren kann, ist, die Zeit bis dahin nicht mit irgendwelchen Gedankenspielen, Spekulationen, Schemata, systematisch-theologischen Ausbrüchen zu verbringen, sondern in Liebe zu den Menschen zu gehen und zu dienen. Und dann werden wir erleben, dass das Reich, das in Jesus herbeigekommen ist, durch uns auch in der Welt ein Stück weit anbricht. Denn das Reich Christi bedeutet nicht nur, dass er sein Reich aufrichtet in der Welt, sondern es bedeutet vor allem auch, dass er seinen Thron im Herzen aufrichtet. Dass er den Thron im Herzen besetzt und dass er König eines Lebens ist. Und wenn er die Mitte des Lebens hat, kann er alles so durchdringen, dass es von ihm geformt und gestaltet wird. Und dann wird unser Leben auch dem dienen, dass das Reich gegenwärtig ist, weil wir anders mit diesem Leben umgehen. Denn wir warten auf nicht den Weltuntergang, sondern wir warten auf den Tag des Menschensohnes. Amen. Herr Jesus Christus, wir möchten das einfach frohen Herzens hören. Das Reich, hast du damals den Leuten gesagt, ist mitten unter ihnen. In deiner Person ist es gekommen und angebrochen. Wir brauchen nicht zu spekulieren und zu forschen oder nach Zeichen suchen, wo man irgendwas beobachten kann. Es wird plötzlich kommen wie ein Blitz. Und wir möchten vorbereitet sein. Wir möchten dich erwarten. Und wir möchten die Zeit, bis dass du kommst, dem zur Verfügung stellen, dass du durch unser Leben einer ganzen Welt immer noch und weiterhin begegnen kannst. Und alles, was da notwendig ist dazu, das schenkst du und schaffst du in überreichem Maß. Wir brauchen dir ausgeben, womit wir beschenkt sind. Und dafür danke ich dir. Amen.